Ja, wie immer grüße ich euch alle ganz herzlich. Ich muss ehrlich sagen, als ich hier reinkam, war ich völlig baff. Ja, ich musste mich erstmal zurechtfinden. Aber die Anke hat mir gut dabei geholfen. Vielen Dank. Ja, schon angekündigt, der dritte Teil, Lukas 15, 17 bis 19. Da schlug er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot die Fülle haben, und ich verderbe ihm Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen: Ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhne. Ja, Geschichten wie diese stehen in keiner Zeitung, weil sie so selbstverständlich und darum schon langweilig sind. Solange der Abstieg des Sohnes berichtet wird, ist in der Erzählung Jesu alles normal. Nee, einer dreht durch, er haut ab, er macht sein Glück und er haut dabei lang hin. Alles ist Bluff. Und in der Not ist ja, wie wir alle wissen, jeder sich selbst der Nächste. Jeder sorgt nur für sich. Und so hat der Sohn leben wollen nach der Melodie: Gib mir. Und jetzt ist er Opfer und nicht mehr Gewinner dieser Lebensweise. Die anderen sagen: Gib mir, und er verkommt. Ne, der Hit gib mir, grunzen und schmatzen ihm nur noch die Schweine ins Ohr. Wie reagieren wir, wenn unser Leben zu zerbrechen droht? Ne, alle Pläne scheitern. Finanziell läuft nichts. Wir können die Stromrechnung nicht mehr bezahlen. Hoffnungen werden enttäuscht. Beruflich sind wir am Ende. Die Gesundheit ist ruiniert, die Familie geht kaputt. Ne, und da gibt es so einen tollen Ausdruck: Man flippt aus. Man flippt aus. Ne, da weiß jeder, was gemeint ist. Man hat nichts mehr zu verlieren und setzt alles als verzweifelter Desperado auf eine Karte. Ne, und es ist ganz normal, dass der Sohn jetzt den moralischen kriegt. Aber dass der Kerl plötzlich weiß, was er will, das ist im Leben unwahrscheinlich. Ne? Wer kommt denn aus dem Teufelskreis von Enttäuschung, Selbstbetrug, Bitterkeit, Selbstmitleid, wer kommt denn da raus? Die guten Vorsätze, die man da fasst, sind doch ja nichts wert. Und hören wir auf die ungewöhnliche Wende. Am Ende, wat no? Ja, und der erste Gedanke: Die Ausstrahlung des Vaters reicht bis zu den Schweinen. Wie viel Tagelöhne hat mein Vater, die Brot die Fülle haben? Na, endlich! Der Junge hat doch einen guten Kern. Nee, er hat lange Umwege gemacht, aber jetzt, wo es um das Letzte geht, zeigt sich doch, dass er im Grunde gut ist. Ist hier nicht ein Ansatzpunkt, dass etwas reparierbar ist am Menschen? Ist nicht doch ein Schimmer von Hoffnung da? Aber wir müssen vorsichtig sein. Das Entscheidende bei dieser Erinnerung ans Vaterhaus ist ja nicht das gute Herz dieses netten Burschen, sondern die starke Ausstrahlung des Vaterhauses. Ne, und diese Ausstrahlung setzt sich noch im Gestank und im Gegrunze der Schweine durch. Wenn es dieses Vaterhaus nicht gäbe, könnte keine Erinnerung helfen. Ne, ein Wasserhahn gibt kein Wasser, wo keins ist. Ne, und das Gleiche gilt für die Überlegung, ob es nicht die Not ist, die den Jungen zu dieser Erinnerung treibt. Natürlich ist sie der Anlass dafür, Aber nochmal, ohne ein gutes Vaterhaus wäre keine Erinnerung möglich. Hoffnungsvoll wird diese ganze Geschichte nur durch die Tatsache, dass es ein Vaterhaus von solcher Qualität gibt. Ob uns in den verzweifelten Lagen unseres Lebens das von selbst einfällt, dass wir einmal Heilendes erlebt haben mit Gott und in der Gemeinschaft der Christen? Oder ob uns das andere sagen, ist ja zweitrangig. Wichtig ist doch, es gibt eine Heimat bei Gott, die ausstrahlt bis in die dunkelste Verkommenheit unseres Daseins. Und das ist das Hoffnungslicht am Ende. Dass es ein Vaterhaus gibt, in dem man in der Nähe der Barmherzigkeit Gottes aufatmen kann. Dass man seine Füße nicht in den Schlamm der Sausohle strecken muss, sondern dass da ein Tisch ist, der gedeckt wird für uns. Und dass der Vater uns in dem gekreuzigten Jesus entgegenläuft, ist der Hoffnungspunkt für jeden von uns bei aller Verschiedenheit der Umstände und persönlichen Chancen. Viele sind ja durch die Enttäuschung des Lebens im Gefängnis der Bitterkeit eingeschlossen. Menschlich ist da nichts mehr zu hoffen. Aber die Sonne des Vaterhauses schmilzt das härteste Eis der Bitterkeit. Es geht hier nicht um einen jungen Mann, der doch nicht so ganz doof war, wird erschienen, sondern der trotz seiner Verlorenheit noch in der Ausstrahlung des Vaterhauses zu finden war. Der zweite, der Weg zu sich selbst ist sehr weit. Das schlug er in sich. Also wenn ich das wörtlich übersetze, heißt es hier einfach, er kam zu sich, so wie man zu einem Freund kommt. Eigentlich ist das eine verrückte Aussage. Denn das Einzige, was ich nie zustande bringe, ist, von mir wegzugehen. Das schaffe ich einfach nicht. Ich werde mich nicht los. Ja, und doch ist es nicht so selbstverständlich, wie es sich anhört, dass der Mensch bei sich ist. Ja, wir sind ja alle, wenn wir ehrlich sind, häufig sehr bemüht, uns selbst nicht zu treffen. Wir lieben die Zerstreuung und sind auf der Flucht vor uns selbst, weil wir so viele Schwierigkeiten mit uns haben. Auch die Anklage gegen andere ist nichts anderes als die permanente Bewegung weg von mir. Ich will nicht mehr bei mir selber suchen nach der Schuld. Sich selber zu finden ist ja das heute das große Problem. Damit wird viel Geld verdient. Ich weiß nicht, wer ich bin und ich will es auch nie wissen. Das nennt man Identitätskrise. So, und der junge Kerl, der war ausgebrochen, um aus der Bevormundung hinauszustürzen in die Eigenständigkeit. Und jetzt ist er da. Paul Humburg schreibt zu dieser Stelle, er kam zu sich selbst nach Hause und sah bei sich zu Hause die Armut in seinem Innern. Seine Seele schaut ihn groß und fragend an, ist das alles? War das dein Ziel? Sollte es dahin kommen? Zitat Ende. Da kommt einer zu sich und begreift, ja, ich muss ja nicht nur mich selber finden, wenn ich mich in meiner Beziehung zum Vaterhaus sehe. Und er entdeckte, dass dieses Verhältnis kaputt, zerbrochen ist. Genau, das ist der Punkt. Wir finden nur zu uns selbst, wenn wir zum Vater finden. Alles andere ist rausgeschmissenes Geld. Genau, das ist der Punkt. Ich bin überzeugt, dass diese Frage und diese Antwort, die Schicksalsfrage unserer und Schicksalsantwort unserer Gesellschaft ist. Drittens, der Glaube beginnt mit klarem Denken. Der junge Kerl fängt nüchtern an zu rechnen. erzählt die Arbeiter, die sein Vater beschäftigt. Im Geist marschieren die Tagelöhner vor ihm auf. Und Tagelöhner, das war in der damaligen Zeit noch was Schlimmeres wie die Leute, die heute Mindestlohn kassieren. Ja, die waren nicht fest angestellt, die hatten keine Mindestlöhne, die bekamen nur Arbeit, wenn es nötig war, und doch Brot zwischen der Zähne haben. Und ich in meiner großen Freiheit, es ist fast wie so ein existenzieller Dreisatz. So viele Arbeiter, so viele Brote und ich im Hunger. Das Denken fängt immer dann an, wenn wir aus der Besinnungslosigkeit, der Betäubung oder aus dem Rausch aufwachen. Allerdings gibt es da auch eine falsche Weichenstellung des Denkens im Blick auf den Bruch, den wir gebaut haben. Ich habe gedacht, und dann kommt die große Entschuldigungsfahre. Darum geht es hier nicht. Sondern dieser junge Kerl zählt nüchtern die Fakten zusammen mit klarem Blick. Nichts ist verschwommen, hier zählt das Brot zwischen den Zehen und sonst nichts. Darauf kommt es ihm an. Ich kann nicht mehr leben, mir fehlen die elementaren Lebensmittel. Und bei dieser Rechnung entdeckt er, dass sein Weglaufen nicht nur ein Irrtum war, sondern Dummheit. Die Bibel ist durchgängig der Meinung, die uns allerdings immer wieder ärgert, dass die Abwendung des Menschen von Gott, seine Rebellion, nicht nur eine peinliche Pleite, sondern Dummheit ist. Die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Nicht diese schwermütige Erinnerung an die goldenen Zeiten im Vaterhaus hilft uns weiter. Auch nicht die bittere Erkenntnis der Selbstverachtung und Resignation, sondern das klare Denken, was habe ich bei Gott? Viertens, nicht beschönigen. Wir sind ja schon froh, wenn einer einsieht, dass er Blödsinn gemacht hat und in jugendlichem Leichtsinn Mist gebaut. Wenn einer merkt, dass er sein Leben kaputt gemacht hat, dann wittern wir ja schon Morgenluft. Aber der junge Mann bei den Schweinen bedauert nicht nur ein bisschen, was er getan hat und gibt nicht nur verschämt zu, dass da so manches aus jugendlichem Übermut nicht so ganz glücklich war. Er beschönigt nicht, sondern er macht drei klare Feststellungen. Ich habe gesündigt, ich habe mein Sohnesrecht verwirkt, ich will mich aufmachen. Das Erste, ich habe gesündigt. Das ist ein starkes Wort. Sündigen bedeutet zerstören, trennen, zerreißen, Ziel verfehlt. Er sagt nicht, ja, also ja, da ist leider was schief gegangen. Also er will sich nicht zu den niedrigsten Preisen außer Affäre rausmogeln. Er zuckt nicht mit den Achseln, um Verständnis zu erwecken. Ja, weißt du, das kann doch ja jedem passieren. Nein, ich habe gesündigt, ich habe die Beziehung zu Gott abgebrochen, ich habe Leben zerstört, das ist eine klare Sprache. Achten wir bitte drauf, dass sein Schuldbekenntnis eine doppelte Richtung hat. Ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ja, der Gebrauch des Himmels für Gott ist eine typische Ausdrucksweise frommer Juden. Die fürchten, den Namen Gottes zu missbrauchen. An dem ersten Punkt liegt ja der Haken. Wieso hat der Junge gegen Gott gesündigt? Hat er Gott Euros geklaut? Wenn er jemand verletzt hat, dann doch die Familie. Was hat Gott damit zu tun? Und dieser junge Kerl hat begriffen, der Bruch, den ich gebaut habe, ist ein Bruch des ersten Gebots. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich habe Gottes Heiligkeit und Liebe mit Füßen getreten. Alles, was in unsere Hände kommt und was wir gebrauchen oder missbrauchen, ist doch Gottes Eigentum. Da müssen wir uns mal reinziehen. Ja, alle Dinge gehören Gott. Wie wir damit umgehen, das betrifft immer Gott persönlich. Dass wir meinen, wir könnten damit machen, was wir wollen, das ist der Bruch. Und deshalb ist diese Erkenntnis von ungeheurer Wichtigkeit. Ich habe gesündigt gegen Gott. Und dann gibt es noch eine klare Feststellung. Ich habe gesündigt gegen dich, Vater. Der Sohn ist auch an seinem irdischen Vater schuldig geworden. Er verdreht seine Sache auch nicht fromm verlogen. Er will sie nicht vor Gott in Ordnung bringen, um sich vor der Verantwortung gegenüber Menschen zu drücken. Das kommt ja manchmal bei uns vor. Da haben wir ein Riesentheater, einen Riesenkrach. Und dann kommen wir schön fromm daher und sagen, ja, ich habe meine Sache vor Gott in Ordnung gebracht. Und der andere, merken wir, dass hier dann der Riss bleibt, dass wir keine Lösung und auch keine Erlösung haben. Der junge Kerl nimmt seine Sünde ernst. Und Jesus erzählt uns diese realistische Geschichte, um uns diese Klarheit zu vermitteln. Der zweite, ich habe mein Sohnesrecht verwirkt. Das Sohnesrecht war weg. Er ist ausgezahlt worden, da ist nichts mehr einzuklagen. So, und er weiß das und nimmt das an. An dieser Stelle liegt ein entscheidender Punkt für viele Menschen. Sie sind aufgeschlossen, sind interessiert und beschäftigen sich mit Gott. Aber sie tun sich doch schwer, mit Gott ins Reine zu kommen. Ja, warum? Eine der häufigsten Gründe wird hier sichtbar. Ich sag's mal bissig. Wir kommen zu Gott mit Ansprüchen. Dass wir alle Gottes Kinder sind, ist doch klar. Und Gott kann sich doch eigentlich freuen, dass wir uns für ihn so interessieren. Und wenn da Schwierigkeiten sind, ja, liebe Leute, das liegt doch eher auf der Seite Gottes, ne? Etwa, dass da unsichtbar ist. Wie sollen wir ihn da ernst nehmen? Also muss er doch was tun, damit wir uns zu ihm bemühen. Und das fordern wir auch oft von ihm. Wir werden Gott aber nicht erkennen und seine Hilfe erfahren, solange wir anmaßend zu ihm kommen. Und dieser Sohn, der hat begriffen, ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Und schaut doch mal, wir haben doch alle das Recht verwirkt, so genannt zu werden. Wir haben nichts mehr einzuklagen. Gott ist doch kein Hampelmann. Wenn das Suchen nach Gott verheißungsvoll sein soll, ob es sowas überhaupt gibt, da müssen wir uns doch die klare Erkenntnis des jungen Mannes zu eigen machen. Ich habe keine Rechtsansprüche an Gott. Der dritte, ich will mich aufmachen. Der wichtigste Unterschied zwischen der Klage und der Unzufriedenheit über das Elend der Welt und unser Leben einerseits und der Situation des jungen Mannes liegt hier. Er erkennt nicht nur seine Lage und klagt nicht mehr darüber, sondern er fällt eine eindeutige Entscheidung über sein Ziel. Ich will heim zu meinem Vater. Die Welt wird doch nicht schon dadurch geheilt, dass man kluge Einblicke in ihre Nöte hat. Ja, da wird doch, darüber wird doch in jeder Talkshow im Fernsehen rumgefaselt. Manchmal mag man diesen Blödsinn schon gar nicht mehr hören. Versteht ihr? Daran fehlt es bei uns nicht. Wir sind ja da großartige Meister für solche Dinge. Was gibt es nicht da alles für Programme? Die wirkliche Hilfe beginnt hier, hier bei dem Entschluss. Auf zum Vater mit meinem Elend. Auch die Zeit wird klar. Ne? Wörtlich heißt es hier, aufstehend werde ich zum Vater gehen. Ne? Der junge Mann sagt nicht, grundsätzlich sollte ich mein Leben ändern. Eigentlich sollte ich mal beim Vater vorbeischauen. Vielleicht werde ich mich mal einmal auf den Weg machen. So reden ja die meisten Menschen. Hier heißt es, sofort gehe ich. Und noch eine Kleinigkeit ist sehr bezeichnend. Der junge Mann sprach das alles. Ist euch das aufgefallen? Ja, Leute, zu wem hat er denn gesprochen? Da waren ringsum doch nur die Schweine. Hat er aus Einsamkeit schon mit denen geredet? Ne, man kann hier beobachten, wie sich eine Entscheidung vollzieht. Solange die Gedanken nur im Kopf sind, sind sie unklar. Sobald sie einmal laut geäußert werden, haben sie feste Gestalt angenommen. Und darum geht's hier. Aus Entschlüssen, die man auch wieder rückgängig machen könnte, wird durch deutliche Äußerung eine Willensentscheidung. Ne? Hier können wir lernen, wenn es um böse Dinge geht, sind wir schnell mit Entschlüssen. Oft genug überlegen wir nicht mal, sondern schlittern rein. Wenn es um Gott geht, dann werden wir die sorgfältigsten Menschen, die es weit und breit gibt. Ne? Da fürchten wir über alte Entscheidungen. Da stimmt doch was nicht. Unsere Logik ist doch nicht neutral, sondern wir müssen doch ehrlich zugeben, unsere Logik ist vergiftet. Sie spielt immer gegen uns. Jesus erzählt diese Geschichte, damit wir dem Sohn die Worte nachsprechen und sie für uns selbst übernehmen. Ich habe gesündigt. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Ich melde keine Ansprüche mehr an, aber ich will in Gottes Nähe sein.